Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ihre Augen blitzten. Sie sprach von Handballerlesben, die auch mal einen Konflikt mit Fäusten lösten, Landlesben, die unter sich blieben, der lesbischen Vorliebe für Katzen als Haustiere und extravagante Schuhe als Accessoires. Alvina sahen sich herunter. Ihr Blick fiel auf ihre neuen schwarzen Lederhalbschuhe. »Ob ich mir ein Uso bestellen soll?« Sie sagte nichts mehr. Brigitte redete weiter über Bulimie und Anbaggerinnen in der Frauenlounge. »Ich glaube, ich muss jetzt gehen.« Alvina schaute auf die Armbanduhr und stand auf. »Aber es ist doch erst 9:30.« »Ja, aber ich muss morgen früh raus. Ein Besuch im Knast steht auf dem Programm. Tschüss, mach's gut.« Ziemlich hölzern umarmte sie Brigitte. Aber Alvina gibt nicht auf. Entschuldigung. Sie entscheidet sich, sie probiert es jetzt aus. Als Alvina sich entschied, auf eine Kontaktanzeige, sie sucht sie, im Pott-Magazin zu antworten, erzählte sie Brigitte nichts davon. Sie hatte Erfolg. Es kam zu einem Blind Date. Auf der anderen Seite der Scheibe wimmelte es von Menschen. Mit blauen, gelben und violetten Plastiktüten ausgestattet, zogen sie über den alten Markt in Dortmund. An diesem grauen Samstagmorgen wirkten sie wie die ersten Krokusse. Alvina rührte in ihrem Kaffee. Eine Spur zu lange. »Was soll ich nur sagen?« Alvina schwieg. Die andere auch. Nieselregen. Alvina räusperte sich. »Welche Hobbys hast du?« »Ich lese und fahre Rad.« Stille. Alvina rührte erneut in ihrem Kaffee. Langsam bekam sie Kopfschmerzen. »Bist du eine Butch oder eine Femme?« fragte die Fremde. Schnell sah Alvina zu dem Kellner hinüber. »Was jetzt?« Davon hatte Brigitte gar nichts gesagt. Alvina nahm eines der Zuckertütchen aus der Schale in der Mitte des Tisches und begann es zu kneten. »Ob ich mir noch einen Kaffee bestellen soll?« Langsam ist eine Antwort fällig. »Spielst du eigentlich Handball?« Die andere sah sie entgeistert an. Nach einer Weile sagte sie, »Ich glaube, wir passen nicht zusammen.« Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie möchten, gibt es das. Bin das nicht so gewohnt. Wenn Sie möchten, gibt es das Buch auch da vorne zu kaufen und ich signiere Ihnen das. Schon für Sie, ich habe es nicht benutzt.
Also brauchen Sie gar nicht den Laptop?
Nee, dann brauchen wir gar nicht.
Gut.
Wir müssen hier gerade noch mal ein bisschen aufwischen, aber dann geht's los.
Ja, haben wir? Ja, ich weiß nicht, ob wir was haben, aber das ist.
Würde ich sagen, dann fangen wir an. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu meiner Buchvorstellung Vögeln, eine Philosophie vom Sex. Es ist schön, dass Sie zahlreich erschienen sind. Ich muss mal eine Frage vorwegstellen. Gibt es hier im Publikum professionelle Philosophen, also solche, die das Fach studiert haben? Mal Handzeichen. Das eine. Und wer von Ihnen hatte schon mal Sex? Drei, vier geben es. Es ist dann doch eine deutliche Mehrheit. Ja, das ist ganz schön, wenn so ein kleiner Gag am Anfang dann auch fast ankommt. Bevor ich in das Buch einsteige, möchte ich auf mein Allerneuestes hinweisen, ein vernünftiges Gefühl. Das ist eine Erzählung, eine kleine Beziehungsgeschichte über eine kurze Liebe in den Zeiten der Gentechnik, die die Grenzen des Rationalismus aufzeigt und zugleich eine Parabel ist auf die Unmöglichkeit, sich dem kollektiven Unbewussten zu entziehen. Da werde ich gegen Ende vielleicht noch eine ganz kleine Passage daraus lesen, aber es ist ein ruhiger Text, der auch in Ruhe gelesen werden möchte und sich nicht so sehr für eine Performance am Mikrofon eignet. Was meine beiden Bücher aber kennzeichnet, ist, dass es sehr schöne Bücher sind, sehr schön gemachte Bücher sind. Wir haben hier zum Beispiel bei dem, muss man sich demnächst mal aus der Nähe anschauen, eine Prägung auf dem Vorsatz. Ich habe alle Bücher, zumindest in der ersten Auflage, signiert und nummeriert. So, auch dieses hier, das auch mit Illustrationen eines Künstlers versehen ist, Vögeln, eine Philosophie vom Sex. Jetzt kriege ich hier sogar auch noch eine kostenlose Bühnenbeleuchtung reingespielt von der Sonne. Finde ich ganz großartig. Wie bin ich auf dieses Buch gekommen? Ich bin eben selbst Philosoph und habe auch etliche Jahre an der Hochschule das Fach gelehrt und musste dann feststellen, dass mein Fach um das Thema seit 2.500 Jahren verschämt einen Bogen macht. Und diese Lücke habe ich versucht, mit diesem Buch zu schließen. Das ist in 40 Kapitel eingeteilt, die jeweils aus einem poetischen und einem philosophischen Teil bestehen. Und ich steige einfach mal ein in eine kleine Passage hier. Und wenn wir versuchen, über Sex zu sprechen und über Sex zu schreiben, merken wir sehr schnell, dass uns das gar nicht so leicht fällt. Und dieser Frage bin ich auch nachgegangen, woran liegt das eigentlich, dass wir da oft keine Worte finden. Das Kapitel heißt Die Möglichkeit des Sprechens. Ein Mensch lebt unter Tieren, ein roher, ungeschlachter Mann. Er kennt sein Herkommen nicht, er weiß von seinem Menschsein nichts, noch nichts. Er hütet seine Schafe, er riecht nach Tier. Hat er gar schon einmal einen Löwen getötet? Ausgerechnet diesen Halbwilden sucht sich die große Göttin Inanna als ihren Geliebten aus. Er wird unter ihr König sein. Sie tritt vor ihn hin auf seine Weide zwischen seinen Tieren und sagt, du, komm. Welch ein Horror. Der sprachlose junge Mann muss sich vor Angst in die Hosen geschissen haben. Die große, schöne, mächtige Göttin steht da vor ihm, der bei seinen Viechern im Gras hockt. Du, komm. Das kann sowohl eine Einladung sein, als auch die Selektion eines Todeskandidaten zur willkürlichen Hinrichtung. Was wird sie mit ihm machen, die gebadete, eingeölte, frisierte und geschminkte Göttin? Die Kultiviertheit spricht mit feiner Geste die rohe Menschennatur an. Dumuzi, so heißt der Hirte, erster Gedanke muss gewesen sein, sie wird mich töten. Bevor die Göttin sprach, deutete sich das Du als das erste Wort aber bereits an. Es entspringt einer Bewegung, einer Geste. Manche behaupten, dass da sei das erste Wort gewesen, das Zeigen auf etwas, das dem Blick eine gemeinsame Richtung gibt und so Gemeinsamkeit schafft. Das ist aber zu sehr aus der Perspektive des Jägers gedacht. Im Da sind Zeigen und Sagen dasselbe. Es verbleibt zeigend in der Geste und ist so allenfalls ein Protowort. Das Du hingegen muss sich aus dem Deuten lösen und ein eigenes werden. Das erste Wort, aus der deutenden Bewegung zwischen dich und mich geworfen, vielleicht wie ein Papierflugzeug aus dünnem Seidenpapier, ein Hauch, eine Kusshand. Im Du blicken wir nicht in dieselbe Richtung, nicht auf etwas, sondern wir blicken uns an. Wo Denken das Negative ist, das Zurückziehen, nach innen kehren, Verneinen der Geste, ist Sprechen das Positive, das Geben, Auswerfen. Man sollte Sprechen und Denken daher nicht in eins setzen, so wie es eine lange Tradition hat. Die Vernunft hat sich in ihrer Zeit auch der Sprache bemächtigt, so wie sie sich des Körpers bemächtigt hat und dabei das Sprechen verdrängt, unterdrückt, untergepflügt. Um den Unterschied zwischen Sprache und Sprechen deutlich zu machen, könnte man statt Sprechen auch Sagen verwenden. Du sprichst, du hast du zu mir gesagt. Wie unterschiedlich Sprechen und Denken sind, zeigt sich schon an ihrer Grammatik. Das Denken verlangt nach einem Sich, nach einer Reflexion. Das Sprechen dagegen nach mir und dir. Das Denken schafft sich ein anderes, an dem es sich denken kann. Durch die Spiegelung seiner zurückziehenden Bewegung. Das Sprechen kann sich ein anderes nicht selbst erschaffen. Es muss das Risiko eingehen, dass es auf sein erstes Du keine Antwort bekommt, sondern getötet wird. Man könnte an den Falschen geraten sein. Das erste Wort wird immer unter Lebensgefahr gesprochen. Ich war gestern Abend in einer kleinen Lyrikbuchhandlung hier im Leipziger Westen und da fiel während einer Lesung der schöne Satz: Es gibt kaum einen Unterschied zwischen Philosophie und Syphilis. Klingt nach einer schönen Pointe, ist aber trotzdem falsch. Denn ich habe festgestellt, die Philosophie, die akademische Philosophie ist eine große Reinlichkeitsbewegung und damit ist sie Schwester im Geiste der Theologie, die auch eine Reinlichkeitsbewegung ist. Ich sage immer, der Theologe ist eine Jungfrauengeburt, der Philosoph ist eine Kopfgeburt, da ist nie etwas passiert. Ja? Und deswegen tut sich die Philosophie auch so schwer mit dem Thema Körperlichkeit und Sex, weil sie von Anfang an eben gerne mit dem Putzlappen durch die Sprache geht und da im Sinne der reinen Vernunft für äußerste Sauberkeit sorgt. Wenn man dagegen anschreiben will und eine Philosophie vom Sex schreibt, dann muss man aus der Nummer natürlich raus, aus dieser Reinlichkeitsbewegung und, um es mal salopp zu sagen, auch ein bisschen dirty werden. Und das ist durchaus das, was hier in diesem Buch passiert. Und was ich zumindest versucht habe, auch die Sprache ein wenig über die Anstandsgrenzen hinauszuschieben, um das deutlich zu machen. Und in dem Sinne vielleicht mal die nächste Passage. Über heilige Orte. Wie kann ich dich noch lieben? Wie kann ich dich noch lieben inmitten der Gesetze, unter der Last der guten Taten? Wir ungebundenen, entbundenen Söhne Isaaks und Töchter Iphigenies. Wir sollen einen guten Willen zeigen, aber was wollen wir? Finden wir ein leerstehendes Haus, ein unbewohntes Zimmer für unsere eine Stunde? Es sind die letzten Gläubigen, die noch in den kleinen Städten wohnen. Was hat dich hierher verschlagen zwischen die Sesshaften, Gesitteten, Gesetzlichen? Ich möchte dich lieben können, aber lieben kann ich dich nur außerhalb des Gesetzes, welches besagt, du sollst nicht begehren. Ich habe nicht getötet. Ist das schon Freiheit? Wo wir das Wagnis des Du nicht mehr eingehen, sondern nur noch das Opfer verschonen, findet die Liebe ihre Stätte nicht mehr. Die Zeit wird uns knapp, mein Schatz, für den Frevel der Liebe. Vieles ist schon in Auflösung begriffen. Die Tempel werden geräumt. Für eine echte Schande könnte es bald zu spät sein. Schnell, heb deinen Rock dort hinter der Mauer, bevor es gar nicht mehr geht. Sie nennen die Liebe ein Gefühl und ordnen sie damit unter die seelischen Krankheiten. Es ist ein Trauerspiel. Man hat für alles eine Erklärung. Ich sollte mit dir auf dem Altar vögeln. Das wäre konsequent. Auf dem Tisch, auf dem nicht geopfert wurde. Auf der Tafel des Vaters und des Sohnes. Vielleicht könnten wir so ein Stück wiedergewinnen von dem, was damals auf dem Berge Moria vernichtet wurde. Was heißt vielleicht? Nur so können wir uns lieben, indem wir auf der Stätte zeugen, auf der einst das Vernunftgeschlecht errichtet wurde, der Logos Fleisch wurde. Der Altar reicht mit einer Möse auf Höhe meines Schwanzes, als wäre er dafür gemacht. Er ist dafür gemacht. Warten wir noch, bis der Organist gegangen ist, oder soll er uns zusehen? Man könnte die Glocken läuten. Wie wollen wir es tun? Gibt es eine Liturgie? Du oben, ich unten, en face oder a tergo? Ich könnte dich fesseln oder du mich. Es würde unsere Lüste steigern. Wir könnten uns die Haut aufritzen und damit wir ein wenig bluten. Heißes Kerzenwachs auf unseren nackten Körper träufeln. Eine Narbe soll uns an jeden Altar erinnern, den wir bestiegen. Es ist, ich habe einen Mythos mir zu Hilfe genommen, um der Frage der Geschlechterverhältnisse nachzugehen, wie sie unsere abendländische Kultur geprägt haben. Und das ist die Erzählung vom biblischen Abraham, der seinen Sohn ja bekanntermaßen nicht geopfert hat. Nicht? Wir kennen diese Szene, Gott sagt zu Abraham, hier töte Isaak, zum Beweis deiner Gläubigkeit und schickt ihn auf den Berg Moria und der Altar fürs Brandopfer wird errichtet. Und im letzten Moment fährt ein Engel dazwischen und sagt nein. Und das wird gemeinhin immer so gedeutet, es sollte in der Tat die Gläubigkeit dieses Mannes geprüft werden. Und ich habe das nie verstanden. Ich dachte, was ist das für eine bescheuerte Story? Ja, was muss das für ein Gott sein, der allmächtig ist, aber dann so einen Zinnober veranstaltet, um sich das selber nochmal bestätigen zu lassen? Und dann war ich drauf gekommen, dass dieses nicht vollzogene Sohnesopfer eine ganz andere Bedeutung hat. Nämlich das erste Mal in den ganzen großen Erzählungen, die wir haben in unserer Kulturgeschichte, wird einem Kind das Leben geschenkt durch einen Mann, durch seinen Vater. Ja, Sarah, die Mutter, die war da nicht dabei und die ist seitdem auch aus dem Spiel raus. Und durch dieses nicht vollzogene Sohnesopfer hat sich so eine Art geheimer Bund zwischen Vater und Sohn entwickelt, der seitdem weiter und weiter getragen wird. Und das hat zu einigem geführt, unter anderem zu der Überlegung, dass nicht nur das weibliche Geschlecht, wie wir von Simone de Beauvoir wissen, eine Konstruktion ist, sondern auch das Männliche. Eine Erfindung ist, eine abrahamitische Erfindung. Und daraus, über diese Erfindung, lese ich eine kleine Passage. Abraham fuhr Richtung Meer. Es war hell. Er blickte aus dem Fenster auf die Konstruktionen, die Häuser, Eisenbahnen, Autos. Das alles gab es nur vorübergehend. Jeden Tag gab es etwas Neues zu bestaunen. Man sprach von Entwicklung. Die Dinge hatten keinen richtigen Anfang und kein richtiges Ende. Das haben wir gemacht, dachte er, wir Männer. Erfindungen, nichts für die Ewigkeit. Wir sind selbst nur eine Erfindung, eine Konstruktion. Wir haben unser Herkommen nie erfahren. Es ist eine dunkle Stelle in unserem Archiv. Wir haben es lange genug versucht, aus den abgenagten Knochen der Wildkühe Figuren geschnitzt, aus Ton modelliert, lebensecht. Ein Witz, daran würde sich in 1000 Jahren nichts ändern. Den Narren war das alles längst bekannt. Wir beginnen als Frauen und wir enden als Frauen. Fast 9 Monate lang haben wir keine Eier. Wir können froh sein, wenn wir mit den Dingern an der richtigen Stelle auf die Welt kommen. Unsere Brustwarzen erinnern uns daran, woraus wir gemacht sind. Sollten uns daran erinnern. Und wenn wir alt werden, werden wir wieder zu Frauen. Weich und rund um die Hüften, unsere Schultern werden schmal. Manchmal bekommen wir Hängebrüste. Der Mann ist eine vorübergehende Erscheinung. eine Erfindung der Frauen, hatte Hinker gesagt, mehr schlecht als recht. Die ersten Frauen hatten sich einst Falloi gemacht, Schwänze mit Eiern als Samenspender und sich selbst zur Lust. Sie hatten ihnen Flügel gemacht und Denkmäler gesetzt. Aber die Falloi waren ihnen dann nicht mehr genug gewesen, so hatte es Hinker erzählt, und die Frauen sagten, lasst uns einen Menschen daran machen, mit Händen und Füßen und einem Kopf und allerlei nützlichen Eigenschaften. Und so schufen sie sich Männer. Doch in ihrem Eifer machten sie ihre neuen Geschöpfe zu mächtig. Der Mann, den sie schufen, sollte stark sein wie ein Stier und klug wie 10 Frauen. Andere wollten ausdauernde Liebhaber und gute Köche. Wir waren uns nicht einig, hatte Hinker gesagt. Am Ende hatten sie dann ein Wesen mit Haaren im Gesicht und auf der Brust, damit man es gleich erkennen konnte. Ein Wesen, das alles konnte, aber nichts mit sich anzufangen wusste und so den Krieg erfand und das Nichtstun. Und die Maschinen und die dazugehörigen Theorien. Und das Fernsehen. Die Frauen verloren die Männer aus der Hand, der Zauber ließ sich nicht umkehren. Die Männer begehrten die Frauen, wussten aber nicht mehr, wie sie es anstellen sollten. Ihr Begehren war blind, so als wenn sie durch eine Mauer vom Begehrten getrennt wären. Sie wurden wütend und so mussten auch die Frauen verschwinden in Kleidern und Kliniken. Die Lust der Frauen sei Sünde, sagten die Männer und beherrschten fortan die Welt. Vermaßen sie und zählten ab, erfanden den Fortschritt und die Moral, liefen davon. Lange schwiegen die Frauen, weil sie sich schämten. Sie schenkten den Männern ihre Kinder, als wenn dieses Opfer den Spuk beenden könnte. Die Männer nahmen das Opfer nicht an. So wurden aus den Männern Väter, Erzeuger, Autoren, die die alten Göttinnen vom Thron stießen und an ihre Stelle eine rasende Idee von sich selbst setzten. Den Vatergott, der ihnen die Leerstelle in ihrem Inneren ersetzen sollte. Sie hatten den alten Kreis aufgebrochen und starben früh. Irgendwann hatten einige Frauen angefangen, die Männer nachzuahmen. Sie schmissen ihren Müll in die Landschaft und langweilten sich. Es nutzte nichts. Andere machten sich wieder Falloi, aber das Wissen war verloren gegangen. Es war alles nur noch mechanisch und geschäftig. Abraham dachte an die Maschinen, die Geräte, die Konstruktionen, Prozesse, Umsätze. Das alles stützte sich gegenseitig. Es war nur eine Winzigkeit, nicht mehr als ein Gedanke möglicherweise, der es davon abhielt, in sich zusammenzustürzen, unterzugehen, wieder im ewigen Mahlstrom zu verschwinden. Das ewige Leben, auch so eine Erfindung der Männer. Sie wussten ja nicht, woher sie kamen und dass sie dahin wieder zurückkehren würden. Einige hatten es vielleicht immer geahnt. Die Musik erzählte davon, sie kehrte immer wieder zu sich selbst zurück. Der erste und der letzte Ton waren identisch. Wo finde ich einen wahren Künstler, fragte Abraham. Er spürte die Nähe des Meeres. Ich habe diese alte biblische Geschichte vom Abraham zu Anlass genommen, sie nochmal neu zu erzählen, eine Art Roadmovie daraus zu machen. Auch mein Abraham reist durch die Gegend. Auch er steht, wenn man so will, an einer Zeitenwende, wie der alte biblische, der sozusagen aus diesem Kreis, diesem zyklischen Zeitverständnis von Werden und Vergehen und Wiedergeburt herausgetreten ist und einen Zeitpfeil Richtung Zukunft abgeschossen hat, der uns alle Begrifflichkeiten von Entwicklung und Fortschritt und Linearität und Evolution beschert hat. Und was wir seit einigen Jahren beobachten, ist so eine Art von Zersplitterung und Partikularisierung. Also diese Rakete, die jetzt viele Jahrhunderte Richtung Weltall geflogen ist, zerstiebt wie an Silvester in 1000 bunte Funken. Und wir leben in einer permanenten Gleichzeitigkeit, in einer digitalen Welt. Und das zeigt sich auch an unserem Verhältnis dem Sex gegenüber. Während Abraham den Sex funktionalisiert hat, ne, also bitte nur noch Vögeln, wenn es um Fortpflanzung geht, haben wir das inzwischen ja entkoppelt, auch durch die Reproduktionsmedizin. Fortpflanzung ist eine Sache der Technologie und Sex ist eine Frage des Lifestyles, der auch entsprechend als Produkt optimiert werden kann. Ja, also da sind die Hallen hier voll mit Ratgeberliteratur und was man da alles machen kann und welche Apps man dazu braucht und welche Accessoires und so weiter und so fort. Und ich könnte mir vorstellen, dass das noch weiter um sich greift und diejenigen, die sich auf die Gefahr einlassen, auf die Gefahr einer Liebe einlassen, auf die Gefahr einer Körperlichkeit einlassen, über kurz oder lang vielleicht sogar eine Art von Schmuddel-Image bekommen. So viel vielleicht erstmal zu dem Buch Vögeln. Und wir haben noch ein bisschen Zeit und ich gebe einen kleinen Eindruck aus dieser Erzählung, ein vernünftiges Gefühl. Ich denke, oder etwas in der Art. Das Denken kann sich nicht selbst denken. Etwas also denkt ich. Was ist Schuld? Was ich? Was wird aus dem Samenkorn, das neben die Ackerfurche fällt? Rächt sich eines Tages ein geleugneter Gott für gegen ihn begangene Unachtsamkeiten? Was ist das für ein verwunschener Garten, in dem im Winter Rosen und im Sommer Eisblumen blühen? Mein Leben ist kein langer, ruhiger Fluss. Das kann ich sagen, obwohl ich vielleicht nicht einmal die Hälfte hinter mir habe. Ach, Hanna, auf was ließen wir uns ein? Mich lässt die Frage nicht los, welchen Anteil ich daran hatte, dass die Dinge so gekommen sind, wie sie es eben sind. Dabei weiß man heutzutage nicht einmal mehr, ob uns überhaupt irgendetwas zurechenbar ist, ob wir Herr über unser Tun sind oder ob nicht vielmehr bloß determinierte Prozesse ablaufen und unsere Idee vom freien Willen, von freien Entscheidungen nicht nur ein Trick der Evolution ist, um uns bei Laune zu halten. Die Zeitungen sind voll davon. Ich habe es indes nie bezweifelt, dass wir für unser Tun und Lassen verantwortlich sind. Die Frage ist nur, in welchem Ausmaß? Wird noch das kleinste Vergehen bestraft? Und was, wenn uns gar nicht bewusst ist, dass wir uns vergangen haben? Man tut nur, was alle tun, lässt beim Zähneputzen das Wasser laufen, schnipst einen Marienkäfer vom Ärmel und das war's dann. Was, wenn der Kreislauf von Werten und Vergehen einmal unterbrochen würde? Im Begriff des Vergehens, der sich nur dadurch vom Verbrechen unterscheidet, dass er auf leisen Sohlen daherkommt, steckt immer auch der Begriff der Schuld. Tagsüber, wenn man beschäftigt ist, merkt man es nicht so. Der Mensch ist schon mit der Fähigkeit ausgestattet, unter sich selbst nicht allzu sehr zu leiden, was erstaunlich ist. Doch nachts, wenn man im Bett liegt und nicht einschlafen kann, dann werden einem diese Zusammenhänge sehr wohl bewusst. Und dann geht die Geschichte los von meinem Erzähler und Hanna, die er kennenlernt, und die versuchen, zusammenzukommen. Aber wie es ausgeht, verrate ich noch nicht. So, meine Damen und Herren, das soll es an dieser Stelle erstmal von mir hier vorne gewesen sein. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Wenn es Fragen gibt, hier vorne ist mein Stand, da stehe ich gerne zur Verfügung. Und die Bücher kann man vorne am Büchertisch auch kaufen. Das kostet 23 Euro. Und das hier, das ist was fürs Leben. Ist ein bisschen teurer, aber dafür ist es auch wunderschön illustriert, kostet 39. Vielen Dank und einen schönen Abend noch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.